Ja, guten Morgen zusammen. Nach der Einleitung, dass man, wenn man die Lieder ernsthaft singt, keine Predigt mehr braucht, will ich trotzdem predigen. Ist das okay? Ja, ich würde gern vorher beten, weil ich glaube, dass das Wort von Gott, das wird ja auch unser Thema sein, nicht etwas ist, was nur unseren Verstand berühren soll, sondern unser Herz berühren soll. Und dass Gott das, was ich sagen werde, einfach gebrauchen kann, damit es für uns persönlich wird und dass es Leben wird und praktisch und anwendbar. Ja, Jesus, darum bete ich, dass du dein Wort, was du immer noch sendest, zu einem bestimmten Zweck, zu einem guten Zweck, dass du das wirklich bei uns ankommen lässt. Und du kennst unsere Herzensverfassung, du weißt, wie wir es meinen, du weißt, wie offen wir sind oder wie kritisch oder wie skeptisch oder wie zweifelnd oder wie auch immer wir unterwegs sind. Du kennst uns und du liebst uns. Und ich bete, dass du einen Weg zu uns findest, Herr. Dass dein Wort hervorbringt, wozu du es sendest. Amen. So, also letzten Sonntag hat der Eckbert ja darüber gepredigt, dass Gottes Gedanken kein Geheimnis sind. Und das hat mich auf die Idee gebracht, darüber nachzudenken, wie wir denn auf eine richtige Art und Weise mit der Bibel umgehen. Und Gott hat sich ja offenbart durch verschiedene Art und Weisen, also die Bibel spricht davon, dass man ihn erkennen kann an der Natur und dass eigentlich einer hinterher keiner herausreden kann und kann sagen, ja, ich konnte Gott ja nicht finden. Augen auf im Straßenverkehr, sage ich da. Ne? Gucken, was los ist und staunen über das, was Gott geschaffen hat. Das Zweite ist, dass Gott sich offenbart hat durch Menschen im Alten Testament, durch die Patriarchen, sagt man. Und dann ging das weiter über Propheten bis hin zum Volk Israel, mit dem er seine Geschichte geschrieben hat. Aber das alles ist eigentlich ein Fingerzeig auf seinen Sohn Jesus Christus, den er gesandt hat und der zu seiner abschließenden Offenbarung geworden ist. So, wenn wir jetzt uns mit der Bibel beschäftigen, dann ist das ja so, dass die Bibel ein Sammelsurium an Texten ist, was menschliche Erfahrungen und Gottes Reden miteinander erquickt. Ich würde so weit gehen zu sagen, die Bibel ist 100% Gottes Wort und die Bibel ist 100% Menschenwort. Irgendwie hat Gott es so gemacht, dass er in diese Biografien, in diese Erfahrungen, in diese Erlebnisse hineingewoben hat sein Reden. Und manchmal fällt es einem schwer, das zu erkennen. Und da gibt es aber gute Hilfen, über die möchte ich heute sprechen. Gott hat aber gesagt, all das, was wir jetzt auch gerade so erlebt haben mit diesem prophetischen Teil, mit diesem Teil, wo Gott offenbart, im Herzen Dinge aufdeckt, die müssen alle in Deckung sein mit dem geschriebenen Wort Gottes. Das ist irgendwie ganz wichtig. Das ist deswegen, hat der Eckbert diesen Zollstock hier gehabt, um zu sagen, das ist der Maßstab. Daran messen wir, ob was richtig ist oder nicht richtig ist. Steigen wir mal ein mit einer Bibelstelle, die beschreibt, wozu Gott die Bibel gegeben hat. Da heißt es in 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sein, zu jedem guten Werk zugerüstet. Und als ich diese Bibelstelle so gelesen habe, habe ich gedacht, das mit der Vollkommenheit ist so eine Sache. Was ist damit gemeint? Das ist übrigens eine wichtige Frage beim Bibellesen. Was ist damit gemeint? Das ist eine wichtige Frage. Was ist mit Vollkommenheit gemeint? Wenn die Bibel dazu da ist, uns zur Vollkommenheit zu bringen, was ist damit gemeint? Ohne Gottes Hilfe und ohne sein Wort, so viel kann man da schon mal direkt draus ablesen, sind wir weder vollkommen noch sind wir gut zugerüstet. Aber was sagt Jesus zum Beispiel über Vollkommenheit? Jesus sagt an einer Stelle, dass die Jünger ihre Feinde lieben sollen. Und zwar nennt er eine Begründung. Er sagt in seiner Begründung, sie sollen vollkommen sein, wie ihr himmlischer Vater vollkommen ist. Das kann man in Matthäus 5, 48 nachlesen. Der hat den Anspruch gehabt, dass die Jünger so vollkommen sind, wie ihr Vater im Himmel vollkommen ist. Da habe ich gedacht, oh, steile Vorlage. Wer schafft das? Niemand schafft das. Und da habe ich mich gefragt, ist denn das, was wir unter Vollkommenheit verstehen, das, was die Bibel unter Vollkommenheit versteht? Und dann habe ich festgestellt, dass Jesus überhaupt nicht von Perfektion spricht. Bei Vollkommenheit redet Jesus auch nicht von Fehlerfreiheit, sondern er redet von einer uneingeschränkten Beziehungsnähe. Und zwar in jedem Stadium des Wachstums. Das heißt, jetzt, in dem Stadium, in dem du jetzt bist, kannst du vollkommen sein. Wie geht das? Ich habe doch noch so viele Fehler. Wie kann ich jetzt vollkommen sein? Aus der Blickrichtung Gottes bist du vollkommen, wenn du sozusagen in der Beziehung sauer mit ihm bist, klar mit ihm bist, dir um deine eigenen Defizite bewusst bist und in Demut einfach vor ihn kommst, die Dinge vor ihn bringst. Und es ist klar, es ist rein. Jesus vergibt uns unsere Sünden. Und dann bist du vollkommen. Dass ich das nicht nur so behaupte, sondern dass das auch einen biblischen Hintergrund hat, möchte ich an folgender Bibelstelle klären. Jesus betet ja für uns, die wir ihm nachfolgen, in Johannes 17. Und dieses Gebet ist dankenswerterweise aufgeschrieben worden. Und im Vers 22 und 23, da lesen wir, und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du mit mir, und jetzt achte drauf, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Jesus definiert hier also das Vollkommensein in dem Einssein mit ihm, so wie er mit dem Vater eins ist. Diese tiefe, enge Verbindung zu ihm, das, sagt er, ist Vollkommenheit. Und ich kann heute vollkommen sein und morgen schon wieder unvollkommen, heute vollkommen und wenn ich da rausgehe, kann ich schon wieder unvollkommen sein, aber ich kann sofort wieder vollkommen werden, indem ich wieder zu Jesus zurückgehe, mir meine Sünden vergeben lasse, meine Haltung versuche zu ändern, mein Bleiben in ihm, darum ringe. Ja? So, also das mal zur Vollkommenheit. So, jetzt haben wir gelesen, dass die Schrift eingegeben ist, damit wir vollkommen sind und zu jedem guten Werk zugerüstet. Vielleicht kann man sagen, Jesus ist hier unter uns und Jesus will uns jetzt und hier vollkommen machen. Ich weiß, das ist alles noch ein bisschen strange für eure Ohren, weil wir mit Vollkommenheit einfach was anderes verbinden. Wir meinen Fehlerfreiheit, aber das ist nicht Vollkommenheit. Nicht nach dieser Definition. Jesus will uns vollkommen machen, das heißt, er will uns in diese Beziehung zum Vater bringen. Und das ist eigentlich die zentrale Aussage der Bibel. Also wenn man sich gleich überlegt, und wir machen das gleich mal, wenn man jemand, der null Ahnung hat, erklären sollte, was in der Bibel steht, in drei Sätzen, dann wäre das zum Beispiel ein Punkt, den man sagen könnte. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das beschreibt. Aber ein Kernthema der Bibel ist, Gott möchte den Menschen wieder in die Position von Vollkommenheit bringen. Selbst wenn er Fehler hat. Weil er ihn in die Beziehung zurückbringen will zum Vater. Und Jesus ist dafür gekommen und hat sein Leben gelassen. Und die Bibel berichtet über ganz vielfältige Biografien, über Kulturen und Zeiten, dass das eigentlich Gottes Plan und Absicht ist. Ich habe von Wachstumsstufen gesprochen. Und das gilt eben auch, diese Wachstumsstufe gelten auch in unserem Umgang mit der Bibel, was ja das Thema ist. Und wo wir gleich ein bisschen näher darauf eingehen werden. Das heißt, man liest die Bibel, wenn man anfängt, sie zu lesen, natürlich anders, als wenn man geübt ist, darin sie zu lesen. Das ist ja klar. Das ist ja beim normalen Lesen, Lernen genau das Gleiche. Und beim Verstehen eines Buches oder in der Entwicklung als Kind zum Jugendlichen setzt man sich am Anfang halt mit einer eher kindlichen Literatur auseinander und später wird das auch was für Erwachsene. Und so ist das auch mit der Bibel. Ich habe noch eine andere Stelle gefunden, die möchte ich euch auch noch vorlesen, aus Apostelgeschichte 20, Vers 32. Da verabschiedet sich der Paulus von den Ältesten in Ephesus, wo er circa 3 Jahre gedient hat. Und da schreibt er oder sagt er den, das kann man in der Apostelgeschichte 20, Vers 32 nachlesen. Und nun vertraue ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, dass die Kraft hat, euch im Glauben wachsen zu lassen und euch das Erbe unter denen zu geben, die auch zu seinem heiligen Volk gehören. Wichtig ist mir der Satz, dass der Paulus sagt, ich vertraue euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, dass die Kraft hat, euch im Glauben wachsen zu lassen. Das heißt, dass das Wort Gottes hat Wachstumspotenzial für unsere Beziehung zu Gott. Das heißt, wenn ich von Wachstumsstufen spreche, dann meine ich, wir sind unterwegs mit Gott. Wir lernen mit unserem Verstand, wir lernen mit unseren Erfahrungen, wir lernen in Begegnung mit Menschen, wir lernen hoffentlich in einer direkten Begegnung zu Gott. Wir sind als Lernende unterwegs und solange wir das sind, entwickelt sich etwas, kann etwas wachsen. Und das Wort von Gott hat die Kraft dazu, uns wachsen zu lassen in unserem Glauben. Ich würde also sagen, die Auseinandersetzung mit dem Wort hat was mit unserer Jüngerschaft zu tun, mit unserer Nachfolge und umgekehrt. Unsere Nachfolge hat was mit dem Wort Gottes zu tun. So, meine Predigt habe ich ja genannt, Wachsen im Wort Gottes. Und das beinhaltet jetzt vielleicht einige Aspekte, und deswegen haben wir das Ding da rausgeholt, was ein bisschen mehr, wo es was zu lernen gibt. Also jetzt kommt die richtige Substanz, kriegt ihr jetzt. Es ist jetzt nicht so sehr dieses, ach, Persönliche und ich bin gemeint und Gott liebt mich so. Das ist es nicht, sondern es geht jetzt mehr um was zu lernen. Ja, ich hoffe, ihr seid da bei mir. Wenn euch das zu sehr an Schule erinnert, verzeiht. Ich versuche es anders zu machen. Ich glaube, das Wesentliche an der Voraussetzung, in Gottes Wort zu wachsen, ist, eine Neugierde zu haben. Eine Neugierde zu haben, was Gott denn so meint. Wie Gott denn so ist. Was er denn so mit mir vorhat. Dass diese Fragen einen treiben, wirklich in die Bibel zu schauen und zu gucken, was sind die Dinge, die Gott vorgesehen hat. Und das Zweite, was notwendig ist, ist die Bereitschaft zur Korrektur. Ich kann natürlich die Bibel lesen, ohne dass ich ihr die Autorität gebe, in mein Leben hineinzusprechen und mich zu korrigieren. Dann habe ich aber nichts davon. Ich habe erst dann was davon, wenn ich Gott mit seinem Wort die Erlaubnis erteile, und die wird er mir nicht aufzwingen, die Erlaubnis erteile, mich zu verändern. Die beiden Sachen sind wichtig. Also ich rede jetzt von der Zeit, wo wir hier leben, ne? Es wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, da fragt Gott nicht mehr nach der Erlaubnis, da wird er so einfach sagen, so ist es und du hast es gehört, du hast dich anders verhalten. Es wird ein Urteil geben, es wird ein Gericht geben, aber das ist jetzt nicht unser Problem. Unser Problem ist jetzt und hier, wie gehen wir jetzt und hier damit um. Und da ist Gott sehr barmherzig mit uns und gibt uns ganz viel Spielräume und wir sollten diese Spielräume positiv nutzen für uns. Das heißt, wir sollten sein Wort lesen mit Neugierde und mit der Bereitschaft, uns verändern zu lassen. Was bedeutet es, im Wort Gottes zu wachsen? Das habe ich mal in 4 Punkten zusammengefasst. Ich glaube, der erste Punkt ist, man wächst, wenn man im Wort Gottes wächst, in dem Verständnis von dem Wort Gottes. Das heißt, man versteht Zusammenhänge. Ja? Also ich weiß plötzlich, dass bestimmte Sachen in der Bibel nicht chronologisch sind zum Beispiel, nicht in einer zeitlichen Reihenfolge sind. Am Anfang, wenn ich dann Offenbarung lese, bin ich total verwirrt, weil alles kreuz und quer durcheinander geht, chronologisch. Aber irgendwann lerne ich was. Also ich verstehe was. Also mein Erkenntniszustand wächst. Ich verstehe den Inhalt besser. Ich verstehe die Zusammenhänge besser. Wodurch lerne ich das? Ja, indem ich mich damit auseinandersetze. Indem ich zum Beispiel hierher komme und mir was anhöre dazu. Ja? Als Zweites ist ein Erkenntniszuwachs, im Wort Gottes zu wachsen, ist ein Erkenntniszuwachs. Und Erkenntnis nennt die Bibel nicht Verständnis, deswegen habe ich das unterschieden, sondern ich erkenne Gott, wie Gott ist. Das heißt, das hat was mit meinem Herzensblick zu tun und nicht nur mit meinem Verstandesdenken. Ich erkenne was über sein Wesen, ich erkenne Gott in seinem Willen, was er für Absichten hat. Als Viertes, wachsen im Wort Gottes bedeutet persönliche Haltungsveränderung zu Gott, zu dir selbst und zu deinen Mitmenschen. Dass deine Haltung verändert wird durch das Wort Gottes. Das ist Wachsen im Wort Gottes, dieses Ergebnis. Und zu guter Letzt reicht das nicht, wenn die Haltung sich nur ändert, sondern unser Verhalten muss sich ebenfalls verändern. In unserem Umgang, in unserem Sprechen mit uns selber, mit anderen, in unserer Beziehung zu Gott, muss sich auch unser Verhalten ändern. Aber die Reihenfolge ist wichtig. Es muss sich nicht erst unser Verhalten ändern und dann irgendwann werden wir andere Menschen. Erst will Gott unser Herz verändern. Er will erst unsere Herzenshaltung verändern und dann wird sich auch unser Verhalten ändern. So, jetzt komme ich mal zu dem Punkt, den ich gerade schon angesprochen habe. Der Eckbert, der hat ja schon clevererweise in der Einleitung, das wusste er nicht, hier das vorgegriffen. Wenn ihr gefragt würdet, in kurzen Worten, was in der Bibel steht, was würdet ihr mit wenigen Worten antworten? Ruft mal so ein paar Sachen rein. Einfach mal so. Was ist sozusagen zentral für die Bibel? Ein paar Sachen haben wir schon gesagt. Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Gottes Absicht für unsere Leben, ja. Erlösung von dem Bösen, ja. Es gibt einen Schöpfer, zweifellos wesentliche Aussage. Okay. Ich habe mal das so zusammengefasst. Wie gesagt, man kann es ganz anders sagen. Die Bibel beschreibt den Sinn des Menschseins, dass der Mensch eigentlich unabhängig von Gott leben will und die Folgen davon. Also die ganze Konsequenz eines gottgetrennten Lebens beschreibt die Bibel. Dann dieser Erlösungsplan, den Gott hat, um uns zurückzubringen zum Vater. Gottes Wunsch nach Beziehung mit ihm und der Wunsch nach guter Beziehung unter den Menschen. Und Gottes Mission, deswegen haben wir ja gerade was gehört über Mission. Gottes Mission, er hat eine Absicht, diese Welt zu erreichen. Und er will uns dazu gebrauchen, jeden Einzelnen, irgendwie. Und die Jugendlichen gehen nach Aminkern dafür. Ja. Der Kairos-Kurs ist richtig gut. Ich habe den letztes Jahr dankenswerterweise in Bad Gandersheim machen dürfen, unter der Leitung von Andreas. Es eröffnet einem einfach eine ganz, ganz neue Perspektive. Und also jeder, der mal die Chance hat, den mitzumachen, dem sei er empfohlen. Aber ich will hier keine Werbung machen. So, wenn wir jetzt nur sagen, wir wollen die Bibel mal beschreiben in ihren wesentlichen Inhalten anhand von 3 Bibelversen. Was würdet ihr sagen? Was sind da? Einer ist schon gerade genannt worden, den kann man nehmen, ja. So sehr hat Gott die Welt geliebt, das und so weiter. Habt ihr noch eine andere Idee? Ja, der Eckbert hat es euch leicht gemacht. Hier, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Und das zweite ist ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Zentral, ganz zentral für die Bibel. Und dann aber auch, dass Jesus sagt, diese Liebe ist in menschlicher Kraft nicht zu machen, sondern es braucht einen Weg zu Gott. Und er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer nur durch mich. Ist radikal und so ultimativ irgendwie, dass sich viele Menschen dagegen wehren, zu sagen, ja, kann das denn sein, dass Jesus wirklich der einzige Weg ist? Die Bibel macht da gar keinen, hat da kein Problem mit zu sagen, ja, das ist der einzige Weg. Und die gesamte Geschichte, die in der Bibel beschrieben wird, weist genau auf diesen Weg hin und sagt, ganz genau so kommt man zurück zum Vater. Genau so kommt man zurück zu Gott. Und Jesus sagt, und das ist die Sache der Mission, gleich wie, das steht da drunter, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das heißt, wir sind nicht nur hier, um selber irgendwie in die Beziehung zu Gott zurückgebracht zu werden, sondern wir sind dazu da, diese gute Botschaft, diese gute Erfahrung anderen Menschen zu vermitteln, dass sie auch in diesen Genuss kommen, dass sie auch in diese Erlösungskraft hineinfinden, dass sie auch zurück zum Vater finden. Wir sollen dazu einladen. Wir sollen Botschafter sein an Christi Stadt. Jesus sendet uns, wie der Vater ihn gesandt hat. Normalerweise hört man ja zuerst das Wort Gottes als einen Ruf, weil man es von jemandem erzählt bekommen hat. Dann liest man es irgendwie selber und dann hört man es in seinem Herzen. Das bestätigt dann der Heilige Geist, was man gehört hat, was man selber gelesen hat. Und dann letztendlich spricht man auch das Wort Gottes und im besten Fall, zu guter Letzt, tut man es auch. Ich kann mich gut erinnern, als ich das erste Mal das Evangelium erzählt bekommen habe, so dass ich erreicht worden bin damit. Ich habe sicherlich vorher schon gehört. Ich war im Kindergottesdienst und habe Geschichten über Jesus gehört. Und ja, das war alles nett, aber es hat mich nicht betroffen. Und irgendwann kam mal einer zu mir und der hat tatsächlich die Bibel komprimiert auf so ein kleines Heftchen. Das gab es damals, Campus für Christus. Eine Organisation, die extra sich Mühe gegeben hat, Menschen in kurzen, knappen Worten zu erzählen, was in der Bibel steht. Und da waren eigentlich nur 4 Punkte drin. Das erste, Gott liebt dich und er möchte mit dir Gemeinschaft haben. Das zweite, da gibt es eine Trennung zwischen dir und Gott. Und diese Trennung kann der Mensch nicht überwinden, die kann nur von Gott überwunden werden. Der dritte Punkt ist, Gott hat seinen Sohn Jesus gesandt, um diese Trennung zu überwinden. Alles, was diese Trennung ausmacht, zu beseitigen und einen Rückweg zum Vater zu ermöglichen. Und als viertes, das ist eine Frage des Glaubens, diesen Weg zu beschreiten und zurück zu Gott zu gehen. Dann waren da noch ein paar Bibelverse dabei, zum Beispiel Johannes 14, Vers 6 oder 3, Vers 16. Aber schlussendlich hat er mir aufgrund dieser 4 Aussagen hat er mich gefragt, möchtest du Jesus in dein Herz aufnehmen? Möchtest du zurückkommen zu dem, wo Gott zu dich eigentlich gemacht hat? In deine Bestimmung, das Menschsein hat einen Zweck, es hat einen Sinn. Gott hat sich was gedacht dabei als Schöpfer. Und das, was er sich dabei gedacht hat, ist, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. Und dann habe ich aufgrund dieser dürren Aussagen, das waren nur 4 Aussagen, habe ich Jesus in mein Herz eingeladen. Und Jesus reichte das. Ich musste nicht die Bibel kennen. Ich musste sie nicht kennen. Ich musste ihm nur vertrauen, das war alles. Und das war für ihn genug. Und das ist heute immer noch genug. Es ist immer noch genug, wenn man Gott vertraut, dass er ein schlichtes Gebet erhört wo man sagt, Herr, ich möchte gerne diese Gemeinschaft mit dir haben. Und ich weiß, mich trennt ganz viel von dir. Und ich brauche, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Das ist so wichtig. Sonst gibt es keinen Weg zurück. Und ich akzeptiere das. Und ich danke dir dafür, dass du das für mich getan hast. Also, es braucht nicht viel Wissen, um zu diesem Leben zu finden, was Gott vorbereitet hat. Deswegen, die Gefahr, auch wenn wir uns jetzt gleich damit beschäftigen, wie man denn an die Bibel rangeht, ist doch bei uns, in unserer Gesellschaft, so sehr da, dass wir denken, ja, wir müssen irgendwie kompetent sein, um Christ richtig leben zu können und wir müssen es richtig verstanden haben und so weiter. Wisst ihr, Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Wir verstehen so viel nicht. Und Gott ermutigt uns sogar, uns nicht auf unseren Verstand zu verlassen, sondern auf ihn als Person, weil er genau weiß, wir haben also verglichen mit seinen Gedanken, haben wir ein Spatzengehirn. Ich darf das sagen als Vogel, also Jens Vogel. Ja? So, wir können nicht alles ergreifen. Ich meine, die Wissenschaft müht sich ja redlich und ist auch gut so, sollen sie machen, ist in Ordnung. Und ist auch schön, wenn man zu Erkenntnissen kommt. Aber sobald es anfängt, dass diese Erkenntnisse einen auf die Position erheben, zu sagen, jetzt habe ich es erfasst, jetzt bin ich unabhängig von Gott, erstmal auf dem Holzweg, sofort. Wir sollen uns nicht auf unseren Verstand verlassen, sondern auf den Herrn. Sollen wir deswegen nicht mehr nachdenken? Nein, natürlich sollen wir nachdenken. Was wir gleich machen werden, hat ganz viel mit Nachdenken zu tun, hat ganz viel mit Durchdenken zu tun. Gott hat uns den Verstand ja nicht gegeben, damit wir ihn brach liegen lassen, wir sollen ihn ja benutzen, nicht wahr? Also, so geht's gleich los. Wir werden unseren Verstand benutzen, so hoffe ich. So, und ich fange mal an mit einem Diagramm, was euch gleich mal herausfordern wird, was euch aber auch hoffentlich ein bisschen Offenbarung schenkt. Und zwar ist das ein Diagramm, wo Kommunikations- und Lernschritte mal aufgeschrieben sind. Das habe ich aus einem Buch von einem Dr. Utsch aus Mal. Der hat das in seinem Buch geschrieben und ich fand das extrem hilfreich und ich möchte euch das nicht vorenthalten. Das, was da an der Seite steht mit der Anwendung, sei mal dahingestellt. Ich möchte einfach mal hier sagen, es gibt verschiedene Stufen. Hier geht es um Wachstum, ja. Es gibt verschiedene Stufen, die wir gehen, um zu wachsen. Das erste ist zum Beispiel das Reden, das zweite ist das Hören, das dritte das Verstehen, das vierte einverstanden zu sein mit dem, was man verstanden hat und das fünfte das anzuwenden, wozu man Einverständnis erteilt hat und als letztes es auch beizubehalten und es nicht nur einmal zu machen, sondern wiederholt, das Richtige wiederholt zu machen. Verstetigung nennt man das, glaube ich. Also, und darunter seht ihr so ein bisschen diese Kaskade, die mir sehr zu mir gesprochen hat. Also, die Existenz des Wortes Gottes, die Existenz der Bibel heißt noch lange nicht, dass sie mir gesagt worden ist. Wie gesagt, irgendwann gab es den Moment in meinem Leben, da wurde sie mir gesagt. Aber viele, viele Menschen haben überhaupt noch keinen Schimmer davon, dass die Bibel existiert oder dass sie relevant ist. Das heißt, dass sie da ist, heißt noch lange nicht, dass über sie geredet worden ist. Dass über sie geredet worden ist, heißt noch lange nicht, dass ich zugehört habe. Dass ich zugehört habe, heißt noch lange nicht, dass ich verstanden habe, worum es geht. Dass ich verstanden habe, worum es geht, heißt noch lange nicht, dass ich damit einverstanden bin. Dass ich damit einverstanden bin, heißt noch lange nicht, dass ich es anwende. Und wenn ich es anwende, heißt das noch lange nicht, dass ich es beständig anwende. Seht ihr? Das Wort Gottes basiert und hat den Zweck, Wachstumsstufen zu gehen, sich zu entwickeln als Mensch. Sowohl charakterlich, von der Persönlichkeit her, aber eben in allererster Linie als Folge der Beziehung, die wir zu Gott haben und die wir untereinander leben. Ist das okay soweit? Dass da jetzt inneres Zeugnis und äußeres Zeugnis steht, ist, ich glaube, dass viele einfach bei diesen Knackpunkten hängen bleiben, vielleicht großes Einverständnis haben, Bibel, ja toll, Bibel, ja richtig, ja alles richtig. Aber wenn es dann darum geht, ja mach doch mal, geh doch mal einen Schritt des Glaubens. Ja, dann, und damit beweist man eigentlich, dass man nicht wirklich einverstanden ist. Man beweist eigentlich, dass man nicht wirklich verstanden hat, worum es geht. Da macht sich ganz viel daran deutlich, ob man das Wort lebt und anwendet. Und dann gibt es natürlich den zweiten Knackpunkt daraus, eine gute Kultur, Lebenskultur zu machen, wo man das, was man gelernt hat, auch beständig wiederholt. Nicht nur einmal seinem Feind vergibt, sondern wie oft soll ich vergeben? Soll ich 70 Mal vergeben? 7 Mal, 70 Mal, wie oft soll ich vergeben? Ja, ich soll eigentlich immer vergeben. Das heißt das ja. Gott nagelt uns ja nicht auf eine Zahl fest, wie oft wir vergeben sollen. Aber das heißt, wir sind gefordert, eine eine Beständigkeit in unser Christsein aufgrund des Wortes Gottes hineinzubringen. Ich möchte behaupten, dass das Wesentliche beim Lesen des Wortes Gottes nicht das Verständnis ist, sondern die Berührung. Die Berührung, die Begegnung mit Gott ist viel wichtiger als zu verstehen, was da steht. Das hat ganz viel damit zu tun, wie näher ich mich denn dem Wort Gottes. Wenn ich das Buch einfach aufschlage und sage, ja, das ist ein Buch, ja, das lese ich jetzt mal, ja, schöne Geschichte, so, und nicht weiß oder nicht im Herzen habe oder in mein Bewusstsein hole, hier redet Gott, hier hat Gott sich Mühe gegeben, dass mir das überliefert worden ist. Das ist was Besonderes, das ist was Wertvolles. Da will Gott was mit mir machen. Wenn ich diese Haltung nicht habe, wenn ich in die Bibel reingucke, dann überlese ich erstens ganz viel und es berührt mich nicht. Aber Gott möchte mich berühren. Er möchte mir begegnen, indem ich sein Wort lese. Ich weiß, es gibt unterschiedliche Typen von Menschen. Es gibt die Leute, die ganz stark durch Gottes Wort angesprochen sind. Ich bin einer, der, ich brauche das Wort nur aufzumachen, dann redet Gott sofort zu mir durch sein Wort. Das ist der beste Weg für mich, wie Gott zu mir redet. Es gibt andere, die haben da große Schwierigkeiten mit. Es gibt Leute, die lesen das Wort, die fressen das Wort. Ich bin ein ganz schlechter Leser. Ich lese ehrlich gesagt nicht viel in der Bibel. Aber jedes Mal, wenn ich es lese, dann passiert unheimlich viel, was mich motiviert, mehr zu lesen. Ja? So, wir sind unterschiedlich unterwegs und Gott macht uns auch keine Vorbehalte deswegen. Aber Fakt ist, er möchte uns, während wir das Wort lesen, nicht nur unseren Verstand anfüllen, sondern er möchte uns berühren, er möchte uns begegnen. Denn er ist der Autor dieses Wortes. Er spricht dieses Wort zu dir und zu mir. Also die Berührung ist ganz wichtig. Und ich glaube, dass das jeder erleben kann. Ich habe das an meinem Beispiel deutlich gemacht. Egal, wie viel man verstanden hat oder wie viel noch nicht. Die Berührung kann aus einem einzigen Vers hervorkommen. Da muss ich nicht gar nicht wissen. So Gott kann einen Vers nehmen und den wie eine Lampe anmachen und so. Sagt ja auch sein Wort, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. So kann ein einzelner Vers sogar so etwas bewirken. Aber da soll es natürlich nicht bei bleiben. Wir wollen natürlich auch einen Gesamtblick der Bibel erwerben. Man kann sehr schnell auch die biblischen Aussagen zu sehr theologisieren und verliert sein empfängliches und vertrauensvolles Herz dabei. Paulus sagt an einer Stelle, dass der Buchstabe tötet, aber dass der Geist lebendig macht. Also ich kann mich sehr viel da mit den Buchstaben auseinandersetzen und werden wir gleich machen. Ja, ich will euch nicht töten, aber trotzdem, man soll sich ja auch mit den Buchstaben auseinandersetzen. Aber das, was lebendig macht, ist der Geist. Und Salomo sagt eben, wie ich schon erwähnt habe, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Wir wollen also nicht unseren Verstand ausschalten und ich möchte euch gerne 7 Regeln nennen, die, wie man einen Text deutet, wie man einen Text auslegt. Denn wir lesen manchmal in der Bibel und wir gehen da einfach handwerklich falsch dran. Und man kommt handwerklich dann zu falschen Ergebnissen. Und man denkt, ja, das ist doch richtig, hat doch Gott so gesagt. Aber eigentlich hat man es völlig falsch angefasst. Weil man so das Wort missbraucht oder verdreht oder ja falsch behandelt eigentlich. Und das sind die sogenannten 7 hermeneutischen Auslegungsregeln, die ihr da oben seht. Und die gehe ich mal kurz durch. Da könnte man ganz lange drüber lehren. Da habe ich eine ganze Woche Kurs für gehabt auf der Bibelschule. Ist wirklich ein wichtiges Thema. Ich will es nicht zu weit auswalzen. Aber eine Sache will ich wiederholen. Die Grundlage von methodischen Werkzeugen, die Bibel zu lesen, ist die Überzeugung, dass die Bibel 100% Gottes Wort ist und 100% Menschenwort. So dass sein Wort eingewoben ist, ich habe es schon gesagt, in menschliche Geschichten, in menschliche Betrachtungsweisen, in menschliche Erfahrungen. Und weil man diese menschlichen Dinge berücksichtigen muss, deswegen gibt es diese Regeln. Wenn wir diese Regeln lesen, dann werden wir auch ganz schnell feststellen, wo die ganzen Missverständnisse lauern. Ich fange mal an mit 1. Den Textzusammenhang beachten. Das bedeutet, ich betrachte nicht nur, ich mache nur nicht nur so Verspicking, so ich pick mir nicht nur einen Vers raus, sondern ich betrachte den Vers in seinem Kontext, in seinem Umfeld, in seinem Kapitel. Ich betrachte das Kapitel in dem Buch. Ich betrachte das Buch in der Gesamtheit der Schrift. Als 2. Wortbedeutung, ich kann viel tiefer einsteigen, aber das würde zu weit führen. Wortbedeutung und sprachliche Eigenarten berücksichtigen. Nicht alles, was damals so genannt wird wie Ich habe das an dem Wort Vollkommenheit versucht darzustellen. Nicht alles, was damals in der Bibel so genannt wird, ist das gleiche Wortverständnis wie heute. Manchmal muss man wirklich sich versuchen zu überlegen, was ist denn damals gemeint gewesen mit den Worten? Und darf man das eins zu eins übernehmen? Also Wortbedeutung kann sich ändern. Es gibt Worte, die verschieden sind, aber die gleiche Bedeutung haben. Es gibt gleiche Worte mit verschiedener Bedeutung. Das haben wir auch in unserer Sprache. Also wenn ich mit den Flüchtlingen zu tun habe, dann komme ich ganz oft an diese Stelle, dass es ja in der Übersetzung ganz, ganz viele Alternativen gibt, was für Worte man verwenden kann. Sowohl hin wie her einer Sprache. Und das ist natürlich wichtig, um das richtige Verständnis zu bekommen, dass man das berücksichtigt. Dann sprachliche Eigenheiten. Also es gibt Redewendungen, es gibt Vergleiche, gedankliche Verknüpfungen. Manchmal macht die Bibel so Sachen, wie sie personifiziert Gegenstände oder sag mal, die Bäume klatschen in die Hände, steht da. Ja, logisch, Bäume können nicht in die Hände klatschen, die haben keine Hände. Aber es soll etwas zum Ausdruck bringen, ja. So, da werden Sachen personifiziert. Dann gibt es so Dinge wie Übertreibung, rhetorische Fragestellung, Ironie sogar. Also in der Bibel gibt es ironische Stellen, die darf man auf gar keinen Fall wörtlich nehmen, die sind ironisch gemeint. Ja? Mir ist nur ein Beispiel aufgefallen, ich habe da wirklich, das war das Letzte, wo ich gedacht habe, hab endlich mal einer mir erklärt, die Geschichte, das war im Kairos-Kurs, die Geschichte mit der Frau, syrophönizischen Frau, die zu Jesus kommt und um Heilung für ihr Kind bittet. Und Jesus ganz barsch sie ablehnt und sagt, ich bin nur gekommen für die Schafe Israels. So. Nicht für die Hunde. Boah. Jesus. So kenne ich dich ja gar nicht. Ja. Und man soll das Brot der Kinder nicht den Hunden vorwerfen, sagt Jesus. Also das Brot der Kinder ist die Heilung. Und dann sagt die Frau, ja, aber die Krümel fallen noch vom Tisch und die Hunde essen auch davon. Also ist doch ein bisschen Heilung für mich auch noch da, ne? Und dann sagt Jesus im Grunde, also er heilt im Grunde das Kind von dieser Frau. Und ich habe mich immer gefragt, wieso verhält sich Jesus so? Und der Zusammenhang, in dem das steht, lässt eigentlich nur einen Schluss zu. Das ist pure Ironie. Im Gesamtzusammenhang, im Gesamtverhalten von Jesus macht so ein Verhalten überhaupt keinen Sinn, wenn man es wörtlich nehmen würde. Es ist total konträr. Es ist ironisch gemeint. Jesus wollte seine Jünger provozieren. Der wollte die herauslocken. Der wollte die rausholen. Der wollte gerne sagen, ja, aber Jesus, so geht das doch nicht. Du hast doch mal was anderes gesagt. Ist nur keiner gekommen. Die Frau hat letztendlich festgehalten an ihrem Wunsch um Heilung für ihr Kind. Aber Jesus ist nicht nur für die Schafe Israels gekommen. Das sagt er auch. Er ist auch für die Nationen gekommen. Er ist auch für die Heiden gekommen. Natürlich. Ja, und das Brot gehört nicht den Juden, das Brot gehört den Menschen. Gott gibt es den Menschen, jedem. So, und das ist natürlich Jesus völlig klar gewesen. So, das war Ironie zum Beispiel. Und wenn man das dann wörtlich nimmt, dann steht man erstmal da und denkt, was soll das? Ja. Dann gibt es grammatische Strukturen und Wortarten. So, also natürlich muss man sich mal einen Satz angucken, wie ein Satz aufgebaut ist. Ist ja ein bisschen Deutschunterricht so, eigentlich. Also wie im Deutschunterricht. Was haben wir da für Verben drin? Was gibt's für Substantive? Was für Bindewörter sind da? Ne? Also mal den Text auch mal so betrachten. Und dann wird man plötzlich Sachen finden, wo man vorher überhaupt gar nicht, die man nicht wahrgenommen hat. Und ihr kriegt gleich ein Beispiel. So, dann gibt es den Text zu betrachten aus dem Fokus des Autors. Also das hat viel mit Empathie zu tun und versuchen, sich hineinzuversetzen, ist, was wollte der Schreiber erreichen? Wen hat er denn angesprochen? Was war seine Motivationslage? Und das ist sehr unterschiedlich. Und wenn man einfach nur sagen würde, das ist alles 100% Wort Gottes und das ist Gottes eigene Motivlage, dann verbiegt man das Wort Gottes. Nein, das sind menschliche Motivationen, die dahinter stehen. Dann die Schrift durch die Schrift auslegen. Das ist sehr reformatorisch, zu sagen, ich kann nicht eine Bibelstelle nehmen und die isoliert von einer anderen sehen, sondern ich muss versuchen, ein Gesamtbild zu kriegen, wie die Texte miteinander in Zusammenhang stehen und sich vielleicht gegenseitig auch erklären. Sechstens, klare Schriftstellen vor unklaren vorzuziehen. Da bin ich echt total gut mitgefahren. Ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang meines Glaubens, ich hatte so viele Fragen und ich habe so wenig verstanden von der Bibel, hätte mich das abgehalten, wäre ich keinen Schritt vorwärts gekommen. Aber weil ich diese innere Haltung hatte, und keiner hatte mir das gesagt, das war einfach so, weiß nicht warum, ich konzentriere mich mal auf das, was ich verstanden habe und versuche mal das zu leben. Und dann schauen wir mal, was ich noch so alles lerne. Die unklaren Dinge, die werden sich schon irgendwie klären. Ich muss jetzt nicht alles auf einmal verstehen. Wer das will und somit sehr kritisch wird, der blockiert sich in dieser Entwicklung, die ich da versucht habe aufzuzeigen. Also klare Schriftstellen vor unklaren. So, was sind klare Schriftstellen? Ich finde zum Beispiel, die Schöpfungsordnung ist schön klar. Jesus Worte, ne, bis auf diesen einen Fall, wo man da mal gucken muss, ist da Ironie drin oder so, sind sehr klare Worte. Die Ich-Bin-Worte von Jesus im Johannesevangelium beschreiben sehr klar das Wesen Gottes. Da braucht man nicht lange auszulegen und zu überlegen, wie ist das gemeint. Er hat es einfach gesagt. Oder man könnte auch sagen, das, was häufig in der Bibel vorkommt, ist wesentlicher als das, was selten in der Bibel vorkommt. Ich kann also ein seltenes Thema, was vielleicht an 2, 3, 4 Stellen in der Bibel vorkommt, darf ich nicht zu einem Hauptthema machen, sondern ich muss das Hauptthema sein lassen. Und das ist, dass Gott Beziehung zu Menschen sucht. Das ist das Hauptthema. Und das wird immer das Hauptthema sein. Und ich darf nicht irgendwelche Nebenoffenbarungen, Nebenschauplätze zum Zentrum machen, die nicht das Zentrum sind. Also Häufigkeit vor Seltenheit ist auch ein gutes Hilfsmittel. So, und dann zu guter Letzt Textgattungen berücksichtigen. Also mal die erste Frage, ist es Prosa oder ist es Poesie? Prosa ist Erzähltext und Poesie sind so Liedtexte, Psalmen, Sprüche, sowas ist eher poetisch, Hohelied der Liebe und solche Dinge. Die darf ich nicht einfach gleich behandeln. Das geht nicht. Erzählungen, Biografien, Gesetzestexten, Weisheitliteraturen, ne, Liedtexte, Gleichnisse, prophetische Texte, Briefe sind alles unterschiedliche Textgattungen. Und die muss ich entsprechend verstehen und das muss ich im Hinterkopf haben. Ja, ich müsste jetzt eigentlich für alles Beispiele bringen, aber da würde ich in der Zeit nicht klarkommen. Aber ihr wisst ungefähr, was ich meine. Ne? Ich kann nicht einen Bericht genauso wörtlich nehmen wie ein Gleichnis, weil ein Gleichnis eben ein Gleichnis ist. Ist eben kein Bericht. Sonst tue ich dem Text Gewalt an. So, diese Liste, die scheint vielleicht erschreckend und ihr denkt vielleicht, ach, wenn ich jetzt nächstes Mal in der Bibel lese, wie soll ich das alles übereinander bringen? Ah, und die 7. sofort abfotografieren. Ich muss diese 7 Regeln muss ich jetzt unbedingt beachten. Locker bleiben. Ganz locker bleiben. Ganz locker bleiben. Ich habe schon gesagt, Gott kann durch ganz wenig zu uns sprechen. Und das Wesentliche ist die Berührung Gottes. Und dass wir mal Dinge falsch verstehen, liegt in der Natur der Sache. Auch da bitte keinen falschen Perfektionismus an den Tag legen. Ich bin sogar der Überzeugung, dass wir hier manchmal das nicht so ganz richtig sagen, obwohl wir uns alle Mühe geben. Das kann vorkommen. Ehrlich. Bin nicht der Papst. Wobei der mittlerweile auch sagt, dass er Fehler macht. Aber gut. So, ich möchte jetzt zum Abschluss mit euch mal ein Beispiel durchgehen, wo wir mal ganz praktisch werden. Und da muss ich mal, kannst du mir mal das Ding hier hochbringen, bitte? Danke. Und zwar möchte ich euch mal zeigen, wie man sich einem Text nähern kann. Es ist nur ein Beispiel. Und dieses Beispiel hat viel mit dem Punkt 3 zu tun, da oben. Mit dem Punkt 3. Und wir wollen uns mit einer Sache beschäftigen, die wir nicht ganz lesen werden. Wir können gleich einmal die Anteile, die ich rausgesucht habe, lesen. Und wir haben es mit einem Psalm zu tun. Also da muss man schon mal wissen, das ist jetzt keine Erzählung, sondern das hat auch irgendwie so ein bisschen poetischen Liedcharakter. Aber wichtig ist, was ist das Herz desjenigen, der diesen Psalm geschrieben hat? Also diese Methode, die ich jetzt anwende, ist die Methode, mal herauszufinden, in diesem Text, was sind die meisten Hauptworte und die meisten Verben. Also es handelt sich um den Psalm 119 und alle, die Bibelkenner, erschrecken jetzt, weil der Psalm 119 der längste Psalm ist und über 106, also er hat 76 Verse. Und ich habe Folgendes gemacht. Ich habe über eine Online-Konkordanz habe ich alle Verse herausgefiltert, in denen das Wort Wort vorkommt. Also das Wort Wort. Weil es geht ja um Gottes Wort. Ja? Das ist ja hier unser Thema. Wachsen im Wort. So, und wenn man den Psalm ganz liest, dann fällt einem auf, dass es da synonyme Worte gibt. Also zum Beispiel wie Gesetz, Gebot, Zeugnisse, Ordnungen. Hat alles irgendwie, ist so in der Familie mit drin. Aber ich habe tatsächlich mich mal begrenzt auf die Stellen, auf die Verse, wo das Wort Wort drin vorkommt. Und zusammengefasst kann man vielleicht so sagen, dass der Psalmist seine Liebe zu Gottes Reden, zu seinen Ordnungen zum Ausdruck bringt. Gepaart mit der Bitte um Hilfe, Gottes Wort entsprechend zu leben. Das ist sozusagen die Zusammenfassung von Psalm 119. Und so sieht das Ergebnis aus. Ich habe in einer bestimmten Übersetzung 27 Verse gefunden, wo das Wort Wort auftaucht. Und das in zweierlei Bedeutung. Die seht ihr einmal grün markiert und einmal gelb markiert. Einmal hat das Wort seine Bedeutung im Umgang, wie der Schreiber mit dem Wort umgeht. Und das zweite, das gelbe ist, was beschreibt der Schreiber, ist das Wesen von Gottes Wort. Habt ihr diesen Unterschied? Also grün unterlegt ist die Stelle, wo Wort beschreibt, wie der Schreiber selber mit dem Wort umgeht. Und gelb, beziehungsweise dann die Verben rot, beschreibt das Wesen des Wortes Gottes. Und das wollte ich einmal hier kurz mit euch durchlesen. Und dann machen wir einfach mal eine Tabelle und schreiben auf die eine Seite das Wesen von Gottes Wort und auf die andere Seite den Umgang mit Gottes Wort. Fangen wir mal einfach an. Wie geht ein junger Mann seinen Weg ohne Tadel, wenn er sich hält an dein Wort? In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Ich habe meine Freude an deinen Gesetzen, dein Wort will ich nicht vergessen. Tue deinem Knecht Gutes, erhalte mich am Leben, dann will ich dein Wort befolgen. Meine Seele klebt am Boden, durch dein Wort belebe mich. Meine Seele zerfließt vor Kummer, richte mich auf durch dein Wort. Wende deine Augen ab von den eitlen Dingen, durch dein Wort belebe mich. Dann kann ich dem, der mich schmäht, erwidern, denn ich vertraue auf dein Wort. Entziehe meinem Mund nicht das Wort der Wahrheit. Ich hoffe so sehr auf deine Entscheide oder Entschlüsse. Denke an das Wort für deinen Knecht, durch das du mir Hoffnung gibst oder gabst. Mein Anteil ist der Herr, ich habe versprochen, dein Wort zu beachten. Du hast deinen Knecht Gutes erwiesen, o Herr, nach deinem Wort. Wer dich fürchtet, wird mich sehen und sich freuen, denn ich warte auf dein Wort. Nach deiner Hilfe sehnt sich meine Seele, ich warte auf dein Wort. Herr, dein Wort bleibt auf ewig, es steht fest wie der Himmel. Von jedem bösen Weg halte ich meinen Fuß zurück, denn ich will dein Wort befolgen. Dein Wort ist meinem Fuß eine Leuchte und ein Licht auf meinem Weg oder Pfad. Herr, ganz tief bin ich gebeugt, durch dein Wort belebe mich. Du bist mein Schutz und mein Schild, ich warte auf dein Wort. Die Erklärung deiner Worte bringt Erleuchtung. Den Unerfahrenen schenkt sie Einsicht. Deine Worte sind rein und lauter, dein Knecht hat sie lieb. Schon beim Morgengrauen komme ich und flehe, ich warte auf dein Wort. Meine Augen sind dem Nachtwachen zuvorgekommen, um nachzudenken über dein Wort. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Deine gerechten Urteile haben alle auf ewig Bestand. Fürsten verfolgen mich ohne Grund, doch mein Herz fürchtet nur dein Wort. Herr, zu dir dringt mein Rufen, gib mir Einsicht, getreu deinem Wort. Meine Zunge soll dein Wort besingen, denn alle deine Gebote sind Gerechtigkeit. So, nochmal kurz gesagt, da gibt's einmal den Umgang und einmal gibt's das Wesen von Gottes Wort. Und wenn man sich jetzt diesen Text nähert, dann kann man, also ihr könnt das auch so machen. Das soll ein Beispiel sein, wie ihr das auch anwenden könnt. Wenn ihr in einem Text bestimmte Häufung von Substantiven zum Beispiel findet, dann hat normalerweise der Text die Absicht, da seinen Finger drauf zu legen. Sonst würde diese Häufung nicht da sein. Der Autor hat das nicht irgendwie zufällig gemacht, sondern der hat einen Grund, das so zu schreiben. Und Gott hat einen Grund gehabt, dem Autor das so schreiben zu lassen. Ja? Deswegen, ihr seht, allein in diesen, was habe ich gesagt, 176 Versen, sind allein 27 Verse, wo nur dieses Wort drin vorkommt. Synonyme Worte habe ich jetzt mal weggelassen. So, wenn ihr die jetzt markiert, dann stellt ihr fest, es sind die unterschiedlichen Bedeutungen, der Umgang und das Wesen. Und das machen wir, dann machen wir so eine Tabelle und gucken uns einfach mal an, was da zum Beispiel steht. Der hält sich an sein Wort. Also, halten. Der junge Mann, der geht seinen Weg unsträflich, indem er sich hält an Gottes Wort. Dann verwahren. Das heißt, ich bewahre das Wort in meinem Herzen. Das nächste ist, nicht vergessen. Das nächste, befolgen. Das nächste, vertrauen. Das nächste, beachten. Ich gehe einfach die grünen Worte da jetzt durch. Ne? Das nächste, warten. Das ist interessant. Warten. Auf Gottes Wort warten. Aber ich lese das doch. Dann habe ich es doch sofort, oder? Nee, es geht um diese Berührung. Es geht um dieses, was macht das Wort dann mit mir? Und ich muss einfach mal Zeit haben dafür. Muss mal warten können. Machen wir erst die andere Seite. Durch dein Wort belebe mich. Das Wort, das Wesen des Wortes ist Belebung. Das nächste, richte mich auf durch dein Wort. Schreib mal auf. Richtung. So ist Gottes Wort. Dann wieder beleben. Dann Wahrheit. Das Wort Gottes ist Wahrheit. Das Wort Gottes ist Hoffnung. Das Wort Gottes ist gut. Hier, du hast deinem Knecht Gutes erwiesen, o Herr, nach deinem Wort. Das Wort ist gut. So, und dann gehen wir mal eine Seite weiter. Dann sind wir auch schon gleich fertig. Herr, dein Wort bleibt auf ewig. Es ist ewig. Und es steht fest. Es ist fest. Das Wort ist fest. Ich will dein Wort befolgen. Befolgen hatten wir schon. Dein Wort ist meinem Fuß eine Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Ja, ich schreibe das mal so hin, wie es da gesagt wird. Leuchte, Licht. Das hat ja was mit Offenbarungseigenschaft zu tun. Das Wort belebt, das hatten wir das schon. Das erste, genau. Die Erklärung deiner Worte bringt Erleuchtung, hatten wir auch schon. Schenkt Einsicht. Einsicht schenken. Das Wesen von Gottes Wort ist, Einsicht zu vermitteln. Das ist Gottes Absicht mit seinem Wort. So, Gottes Wort ist rein. Was haben wir noch nicht? Gottes Wort ist rein. Und der Knecht hat das Wort lieb. Sagen wir mal so. Lieb haben. Meine Augen sind den Nachtwachen zuvor gekommen, um nachzusinnen. Haben wir das schon? Nein. Oder nachzudenken? Nachzudenken. Nachdenken. Und dann, Gottes Wort ist Wahrheit, das haben wir schon. Ist ewig, das haben wir auch schon. Er fürchtet das Wort. Das nenne ich mal, ja gut, ich schreibe es mal auf, wie es da steht. Dieses Wort ist ja bei uns sehr mit Angst behaftet. Hier geht es aber eher um Ehrfurcht, um Respekt, um diese Dinge. Ja, das ist mit Fürchten gemeint. Und dann zu guter Letzt, gibt mir Einsicht. Haben wir schon. Und ich will das Lied, das Wort besingen. Singen. So. Fertig. So, jetzt haben wir das gemacht und die Frage ist, was macht das jetzt mit uns, wenn man so eine Aufteilung macht? Erstmal, wir tauchen so in den Text ein und wir verstehen so ein bisschen, kriegen ein Gespür dafür, ist, was ist denn Gottes Absicht dahinter? Gott möchte uns einen vielfältigen Umgang mit seinem Wort vor Augen führen und Gott möchte uns eine vielfältige Wesensart seines Wortes vermitteln. Das ist für mich sozusagen das Ergebnis. Mir sind diese beiden Gedanken durch den Kopf gegangen, ich würde gerne, wie der Psalmist, mich mit seiner Leidenschaft identifizieren, mit seiner vielfältigen Umgangsweise mit Gottes Wort. Da ist noch so viel Luft nach oben. Das ist so schön, was alles machbar ist, mit dem Wort Gottes umzugehen. Die Bibel gibt da richtig schön viele Beispiele her, nur allein in diesem Psalm. Und das Zweite ist, diese Tatsache, dass er das Wort Gottes respektiert und so hoch hat, hat ganz viel damit zu tun, dass er verstanden hat, wie das Wesen Gottes ist, wie das Wesen des Wortes ist. Das heißt, das bewirkt in mir eine größere Wertschätzung von Gottes Wort. Und ich glaube, das ist Sinn und Zweck dieses Psalms, zu sagen, schau auf die Vielfalt des Umgangs mit Gottes Wort und schau auf diese wunderbare Wesenseigenschaften von Gottes Wort. Also Gottes Wort wurde für mich in diesem Psalm total aufgewertet. Was macht man denn jetzt mit diesen Dingen? Und wie verändert man denn dann den Umgang mit seinem Wort? Vielleicht in der Umsetzung, in der Handlung noch nicht so viel, aber schon mal definitiv prägt mich so eine Auseinandersetzung. Wenn ich also die Bibel lese und ich lese sie so ein bisschen so, wie ich es euch jetzt mal gezeigt habe, dann macht das was mit mir, unmerklich. Ich werde dann jetzt nicht unbedingt deswegen schon gleich mir wieder einen Plan machen, einen Bibelleseplan rausholen, wie ich denn die Bibel jetzt jeden Tag lese, sondern ich werde das mal an mir wirken lassen und es passiert was mit mir. Und Veränderungen finden statt. Und wenn ich das wiederholt tue, so um mich der Bibel zu nähern, dann wird das Wort mich prägen. Das Wort hat sozusagen so eine transformatorische Eigenart. Es verwandelt uns. Gott selber verwandelt uns durch sein Wort. Und das sollte ein Beispiel dafür sein. So, das war es eigentlich. Ich möchte uns echt ermutigen, uns Gottes Wort zu nähern, uns damit auseinanderzusetzen. Und ende mit dem, was Egbert letzten Sonntag gesagt hat. Gottes Wort ist uns nahe. Es ist uns immer nahe. Wir können also uns Gottes Wort immer nähern. Amen.